1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, sagt Paulus hier zu Timotheus. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Da soll er Vorbild sein. Paulus ist da sehr präzise. Er geht bis ins Detail und sagt, wie er mit Schwestern umzugehen hat, wie er sich zu benehmen hat, ja, wie er Menschen ansprechen soll, wenn er zu korrigieren hat. Er darf Leute nicht hart anfahren. Paulus gibt ganz präzise Anweisungen, wie der Dienst von Timotheus zu sein hat. Und das sind immer Anweisungen, die kommen her aus dem Wesen Christi. Es sind einfach nur präzise Erwähnungen von Aspekten des Charakters des Herrn. Und Leiterschaft bedeutet, wir müssen zuallererst darauf sehen, dass wir vorwärts kommen, dass wir den Herrn erkennen und dass wir mehr in sein Bild umgestaltet werden. Das ist das allererste. Darum geht es immer. Das bedeutet, Vorbild zu sein. Und zwar in allen Aspekten des Lebens, nicht nur was das Verhalten während der Versammlungen angeht, wo die anderen dabei sind, sondern es ist ein 24-Stunden-Job rund um die Uhr. Okay. Später gehen wir auf diese Sache noch mehr ein, wenn ich über den Schutz von Leiterschaft spreche und die Integrität. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter erstmal. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass er sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Hier haben wir dieses Wort vorstehen. Und es bedeutet, sich leiten, sich kümmern, für jemanden sorgen. Das bedeutet Leiterschaft. So, wir müssen wegkommen von der Idee, Leiterschaft ist das Privileg, das ich diktieren darf. Sondern Leiterschaft ist Verantwortung. Leiterschaft ist Hingabe. Es ist Fürsorge. Ja, so wie ein Vater sich auch nicht versteht, ich habe das glückliche Vorrecht, ich darf bestimmen, was passiert, sondern ich habe Kinder, ich habe Verantwortung und die haben ein Ziel und ich soll mich hingeben, um sie zu diesem Ziel zu bringen. So, das ist die Haltung von Leiterschaft. Und Leiterschaft braucht Unterstützung in der Gemeinde. Wir sollen sie lieben, wir sollen sie achten und wir sollen Frieden halten. Frieden halten bedeutet aber nicht, Konflikte, die da sind, unterdrücken. Frieden halten bedeutet nicht, problematische Dinge ausblenden. Das ist nicht der Friede Gottes. Gott blendet Probleme nicht aus, weil er sagt, hey, ich habe hier oben Frieden, bitte. Keine problematischen Dinge ansprechen. Ja? Sondern Gott ist ein gerechter Gott. Und der Friede Gottes kommt, wenn Probleme angegangen werden und gelöst werden, dann kommt der Friede Gottes. Der kommt nicht, wenn sie gedeckelt werden, wenn sie unter den Teppich gekehrt werden. Ja? Sondern da kommen wir später dann noch dazu. Aber erstmal unsere Grundhaltung zur Leiterschaft ist positiv und wir erkennen sie an und wir unterstützen sie. Und wir wollen es ihnen leicht machen und wir helfen ihnen, indem wir ihnen dienen, indem wir für sie beten. Leiterschaft braucht Gebet. In fast allen Briefen von Paulus findest du, betet für mich, helft kämpfen mit Beten, betet, dass ich errettet werde von den falschen Brüdern. Errettung von falschen Brüdern kommt durch die Fürbitte der Gemeinde. Und da sind falsche Brüder unterwegs und die machen uns das Leben sehr, sehr schwer oder sie versuchen es. Und wir werden aus ihren Fängen gerettet. Durch die Fürbitte. So, wir sollen für sie beten. Weil Gott die Gemeinde führt und prägt und leitet durch Leiterschaft, kommen mehr Angriffe des Teufels gegen Leiterschaft als gegen die anderen. Das ist so. Und deswegen braucht Leiterschaft Gebetsschutz. Sie brauchen Unterstützung. Ja. Und wir sollen dort unseren Platz einnehmen und für sie beten, für sie kämpfen, sie segnen, ihnen den Rücken frei halten. Leiter brauchen Ermutigung. Es ist nicht schleimisch, Schleimerei nach einer guten Dienst zu gehen. Hey, das hat mir gut getan. Danke. Ich freue mich dafür. Das war gut. Es hat mir geholfen. Ja, wenn unser Motiv ist, einfach zu segnen und Gutes zu tun, lass uns nicht aus Angst, man könnte uns missverstehen, uns zurückhalten. Ja, sowieso wollen wir eine Kultur des Lobens und des Ermutigens entwickeln in der Gemeinde. Loben und ermutigen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass eine Grundregel in der Gemeinde ist, wer nicht lobt und ermutigt, hat kein Recht zu korrigieren. Das ist eine gute Grundregel, ne? Wenn wir die beachten würden, Mann, da würden Dinge so weit wirklich sich entkrampfen. Ja, weil es gibt diese Leute, die sich irgendwie gerufen fühlen, irgendwie immer in dem Dreck rumzustochern und immer auf die Fehler hinzuweisen. Und das dürfen sie, wenn ihre Grundhaltung positiv ist. Wenn wir sehen, sie sind konstruktiv und sie ermutigen und sie helfen und sie tragen mit. Leute, die nur meckern wollen und nur negativ sind, die brauchen wir nicht. Sondern wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Das klingt ja sehr massiv, meine Güte. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen. Das haben wir schon, diese Aufseher, ja, sind verantwortlich für unsere geistliche Entwicklung. Als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. So, Leiter, wachen über die Seelen. Das heißt, indem sie vor Gott stehen, bekommen Sie von Gott eine Sicht für die Gemeinde. Und wo steht die Gemeinde? Und was braucht die Gemeinde? Und was sind die Dinge, die Gott jetzt hineingeben will in die Gemeinde? Und wo sind Gefährdungen? Wo sind Probleme, die gelöst werden müssen? Ja, wachsen die Leute? Gehen die Leute wirklich vorwärts? Gibt es Veränderungen? Das muss der Dienst der Ältesten und dann auch nachher, wenn die Gemeinde dann wächst und ist unterteilt dann in Hausgruppen, das müssen die Hauskreisleiter tun. Die Hauskreisleiter müssen wissen, hey, der wächst nicht, der steht still seit langer Zeit. Und dann muss man herausfinden, warum steht der still und was klemmt da? Und wie können wir das entklemmen, damit er vorwärts kommt? Ja, das Ziel ist Wachstum. Und geistiges Wachstum ist nicht Zunahme an Bibelwissen, sondern Zunahme an Demut, an Hingabe, an Beharrlichkeit, an Leidensfähigkeit. In einem Wort, Christusähnlichkeit. Das ist Wachstum. Geistiges Wachstum ist mehr wie Jesus werden. Und es ist traurig, dass an vielen Stellen der Glaube an eine sichtbare und zunehmende Christusähnlichkeit rapide abnimmt. Paulus hatte die Sicht, man macht etwas mit Gläubigen und nach ein paar Jahren wird Christus in ihnen Gestalt gewinnen. Das war seine Sicht. Das ist nicht ein Prozess evolutionären Zeiträumen in Form von in Gestalt von Jahrhunderten, bis da irgendetwas von Christus hervorkommt, sondern wenige Jahre und dann fangen an Reinheit, Entschiedenheit, Klarheit, Dienerschaft, die fangen an hervorzukommen. Das ist nicht eine Geschichte, vielleicht irgendwie kurz bevor man ins Grab sinkt, dann ist etwas zu sehen von Jesus. Das ist nicht so. Natürlich, es wird immer mehr, es nimmt zu, ja. Aber nach ein paar Jahren muss schon etwas zu sehen sein. Manchmal spreche ich mit Leuten oder Leute sprechen mich an und ich merke, sie denken sich irgendwelche komplizierten theoretischen Fragen aus und da kommt so etwas Chaotisches rüber und so etwas Unreines und so etwas. Und ich sage, du, entschuldige mal, wie lange bist du schon Christ? Ja, schon 15 Jahre. Und dann schaue ich manchmal Leute an und sage, da bist du aber faul gewesen in den 15 Jahren. Wenn da immer noch der ganze Dreck der Welt an ihnen klebt, und sie immer noch in ganz elementaren Dingen da drin sind und benutzen dieses Parfüm, dieses Aftershave Marlboro, ja, und alles riecht nur nach Tabak und sie sind aber 15 Jahre gläubig. Ich sage, du bist aber faul gewesen. Wir müssen Dinge ablegen, wir gehen vorwärts. Es kann nicht sein, dass man 15 Jahre später immer noch, ja, ich schaff's nicht mit dem Rauchen loszuwerden. Das kann doch nicht sein. Jesus gekommen, uns frei zu machen. Und wenn wir in der Wahrheit leben und die Lüge aufgedeckt wird und die Fehlhaltungen wegkommen, ja, und hinter Rauchen, chronischen Rauchen, sind Fehlhaltungen. Hinter Rauchen ist immer Rebellion, immer. So deckt die Rebellion auf, hilft demjenigen umzukehren aus der Rebellion und dann kann er herrschen. In vielen Gemeinden wäre ich fast gesteinigt mit den Blicken, wenn ich so etwas sage. Weil so ein Humanismus da ist. Wir können doch nicht den armen Bruder verurteilen, der hat schon so lange versucht. Ja, warum versucht das nicht mal mit der Wahrheit? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von Tabletten, von Drogen, von Alkohol, von Pornografie, von irgendetwas. Die Wahrheit macht frei. Aber heute haben wir eine solche Stimmung und eine solche Atmosphäre von Liebe. Da legst du ja einen Druck auf diesen armen Menschen. Der hat schon das Problem, dass er raucht und jetzt verurteilen wir ihn noch alle. Nein, wir verurteilen nicht. Wir sagen ihm, Christus hat dich frei gemacht und hier sind die Schritte. Komm du und wir helfen dir und wir gehen mit dir durch diese Schritte. Und das braucht nur wenige Wochen oder meinetwegen bist ein hartnäckiger Fall, wenige Monate. Und dann lässt du das ganze Zeug hinter dir. So, da ist eine verkehrte Vorstellung. Ja, da ist eine verkehrte Sichtweise. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Ist nicht das einzige Wort, was wir haben, in Bezug auf Leiterschaft. Und es ist eingebettet in eben dieses Vorbildsein. Und es ist eingebettet in das Verständnis, welche Autorität haben denn die Leiter? Und wie ich schon sagte, die geistliche Autorität ist nicht unbegrenzt, sondern sie ist begrenzt und sie ist sehr genau definiert. Und die Leiterschaft hat Autorität in Bezug auf die Wahrheit, die Prinzipien des Wortes Gottes. Leiterschaft hat keine Autorität über persönliche Fragen deines Lebens. Wie viele Kinder ihr haben wollt als Ehepaar? Ob und wo ihr Urlaub macht? Oder Vanille oder Schoko? Oder gestreift oder kariert. Die Leiterschaft hat darüber nichts zu sagen. Neulich hat mir eine Frau erzählt, ja weißt du, bei uns, die Pastorenfrau geht durch die Gemeinde und sagt den Frauen, mir gefällt dein Kleid nicht. Ich sage, ja und was sagt ihr dann? Ja, dann sind wir alle ganz verunsichert. Ich sage, du, das nächste Mal musst du sagen, das macht nichts, dass dir das Kleid nicht gefällt. Mir gefällt es. Und es muss dir nicht gefallen. Es gibt eine Menge Dinge, mit denen du leben musst, die dir nicht gefallen. So, sprich mich bitte nie wieder an auf mein Kleid. Host me, würde der Bayer sagen. Und fertig. In Klammern, anders ist es, wenn Kleidung eben Regeln des Anstandes verletzt. Wenn Kleidung zu Unreinheit verführt. Dann wieder sind biblische Prinzipien im Spiel und dann muss die Leiterschaft was sagen. Eine Leiterschaft kann es nicht hinnehmen, dass die Mädels auf der Bühne bauchfrei stehen. Wenn eine gesunde Leiterschaft da ist, die wird sagen, wir akzeptieren das nicht. Ja? Ein Leiter spricht man, ja, was soll ich machen? Wir haben schon den Mädels gesagt vom Lobpreisteam, aber die sagen, das ist meine Privatsache, wie ich rumlaufe und du hast überhaupt kein Recht, mir darüber etwas zu sagen. Und was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, finde raus, was deine Autorität als Leiter ist. Und dann weißt du, was du zu machen hast. Und dann wirst du sagen, in unserer Gemeinde laufen keine Mädels im Dienst bauchfrei rum. Das geht nicht. Wenn du bauchfrei sein möchtest, dann nicht da oben. Fertig. Das ist nicht autoritär, das ist Fürsorge. Und bevor man zu solchen Maßnahmen greift, wird man irgendeine liebevolle, klare Schwester finden und die geht hin und erklärt den Mädels mal, wie die Männer ticken. Und erklärt, was geht und was nicht geht und wie man sich benimmt als christliche Frau. Amen. Und jede willige Schwester wird das akzeptieren. Wird sagen, ach, so ist das mit den Männern. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, vielen Dank, dass du mir das jetzt sagst. Da werde ich natürlich jetzt darauf Rücksicht nehmen. Super, klar, ich danke dir. Und wer nach dieser Belehrung sagt, ja, aber trotzdem ziehe ich an, was mir gefällt, zeigt ein rebellisches Herz. Und da haben wir also nicht das Problem bauchfrei, sondern haben wir das Problem Rebellion. Rebellion ist ein Auflehnen, ein Nicht-Akzeptieren von göttlichen Standards und göttlichen Ordnungen. Aber wenn der Pastor sagt, wir bauen da diesen Glaspalast aus Stahl und Beton und ich sage, ich kann das nicht so sehen und ich werde dafür nicht einen Euro geben. Sei gesegnet, lieber Pastor. Ist das keine Rebellion? Verstehst du? Wenn ich davon nicht überzeugt bin, dass sein Projekt wirklich vom Herrn ist, ich muss nicht dafür bluten. Das ist sein Projekt. Ein Pastor hat der Gemeinde verordnet, wir machen alle zusammen einen Urlaub. Und jeder kommt mit und keiner darf fehlen. Und alle gehen zusammen irgendwo in eine andere Stadt oder anderes Land und da machen wir einen Urlaub und Evangelisation und alles. Aber du hast Mallorca auf dem Herzen. Ausspannen. Dann sagst du, lieber Pastor, wir haben unseren Urlaub schon geplant. Seid gesegnet in eurem Einsatz. Wir sind in Mallorca. Wir denken an euch. Das ist keine Rebellion. Du machst mit deiner Familie deinen Urlaub, so wie es deine Kinder brauchen oder wie es deine Frau braucht und nicht wie es der Pastor braucht. Urlaub ist Urlaub. Im Urlaub gilt immer noch ein reines, heiliges Leben. Aber du bestimmst, wo und wann du Urlaub machst. Ein Ehepaar hatte einen Ältesten zu Besuch und sie unterhielten sich. Und der Älteste erzählte ihnen, ja weißt, einmal im Jahr mache ich Urlaub. Ich meine so richtig Urlaub, auch Urlaub von Gott. Das muss mal sein, einmal im Jahr muss man mal die Sau rauslassen. Den Leuten fiel die Kinnlade runter. Sie sagten, wie bitte? Ja, das ist doch, man muss ja auch mal leben. Einmal im Jahr mache ich Urlaub von Gott. Entschuldige bitte, nochmal im Klartext. Haben wir es richtig verstanden? Du als Ältester machst einmal im Jahr Urlaub von Gott. Ja, richtig, ganz genau. Okay, hier ist unsere Hand, sei gesegnet und viel Spaß noch weiterhin. Wir gehen nicht mehr in diese Gemeinde. Wir können nicht Leitern folgen, die nicht Christus nachfolgen. Und niemand hat ein Recht, etwas uns zu sagen, der selber sich nicht sagen lässt. Niemand. Verstehst du? Autorität ist nicht grenzenlos. Das sind persönliche Dinge. Wie jemand sein Geschäft führt, solange er nicht Prinzipien der Ehrlichkeit und Steuerhinterziehung und diese ganzen, solange er in den Ordnungen Gottes bleibt, wenn er auf dem Herzen hat, die Branche zu wechseln, zu expandieren oder dies oder das in seinem Geschäft zu machen, er ist gut beraten, sich von geistlichen Geschäftsleuten für sein Projekt Hilfe und Rat zu holen, zu sagen, wie seht ihr das, was seht ihr das? Aber der Älteste oder der Pastor kann nicht sagen, das ist nicht richtig. Das geht ihn überhaupt gar nichts an. Es geht ihn nichts an. Ich kenne einen christlichen Geschäftsmann, der einen Verlag hat und der wollte ein bestimmtes Buch rausbringen. Und sein Pastor hat gesagt, dieses Buch darfst du nicht rausbringen. Ich sage, und, was hast du gemacht? Na ja, was soll ich machen? Da müssen wir uns ja unterordnen. Wenn du christlicher Geschäftsmann bist und du hast auf dem Herzen als Verlag dieses Buch rauszubringen, kann kein Pastor, kein Papst und kein Bischof dir das verbieten. Wenn dieses Buch gegen biblische Prinzipien verstößt, dann muss er dir zeigen von der Bibel, warum das verkehrt ist und muss dich ermahnen, natürlich. Aber wenn das Buch nicht gegen christliche Prinzipien verstößt, einfach nicht das Geschmack des Pastors ist, geht das den Pastor überhaupt nichts an. So, wir haben für unser Leben, für unsere Ehe, für unsere Familie Autorität. Und Autorität der Leiterschaft darf nur hineinsprechen, wenn wir die Regeln, die Prinzipien Gottes verletzen. Aber in den Fragen, die nicht geklärt sind vom Wort Gottes, ob du zweimal Urlaub machst im Winter und im Sommer oder was du machst, ob du auf Balkonien bleibst oder nach Mazedonien fährst, das ist deine persönliche Angelegenheit. Das geht niemandem etwas an. Wie du dein Leben führst, das geht niemandem etwas an. Das sind deine persönlichen Dinge. Und immer da, wo geistliche Leiterschaft diese Grenzen übertritt, gibt es Probleme. Ich weiß, eine Frau, die ist in ärgste psychische Probleme gekommen, bis hin zu Klinikaufenthalt und so weiter, weil der Pastor gerade den Befreiungsdienst entdeckt hat. Und wie das so ist, wenn man da in dieses Terrain reingeht und man so fasziniert ist, dass das funktioniert, dass Dämonen wirklich gehorchen müssen und so weiter, dann schießt man übers Ziel hinaus und versucht Leuten einzureden, sie brauchen jetzt Befreiungsdienst. Wenn ein Seelsorger kommt und er redet Menschen ein, sie brauchen Befreiung, pack deine Sachen und renn und habe nichts mit diesem Seelsorger zu tun. Dieser Pastor kam in das Haus. Der Mann war zufällig zu Hause, aber er kam in das Haus und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, deine Frau hat diesen und jenen Geist, und viele Pastoren glauben immer, den Isabel-Geist zu sehen. Ja? Und die Frau wusste von diesem Geist nichts. Und der Ehemann, der wohl am besten die Frau kennt, wusste von diesem Geist auch nichts. Aber der Pastor wusste es, weil Gott es ihm offenbart hat. Und der Pastor hat die Frau gezwungen zum Befreiungsdienst. Und ich sage zu dem Mann, und was hast du gemacht? Na, was sollte ich machen? Er ist ja der Pastor. Ich hätte sagen müssen, pass auf. Wenn wir entdecken, dass wir Befreiungsdienst brauchen, dann werden wir uns melden. Und jetzt trinken wir noch eine Tasse Kaffee und dann gehst du wieder nach Hause. Hier findet kein Befreiungsdienst statt. Das ist ein klarer Missbrauch von Autorität. Selbst wenn die Frau ein dämonisches Problem hat, dürfen wir nicht hingehen, Kraft unserer Autorität, und ihr einen Befreiungsdienst aufzwingen. Das geht nicht. Wir lehren Freiheit und dann entdecken die Leute, ich bin gebunden. Und dann dürfen sie, wenn sie Mut genug haben, von alleine kommen und sagen, könnt ihr mir dienen, ich brauche Hilfe. So funktioniert das. Aber nicht, wir suchen willige Opfer für unsere Experimente. Das ist ein Missbrauch von Autorität. Und diese Frau hat durch diesen sogenannten Befreiungsdienst einen solchen psychischen Schaden weggekriegt und hatte ein Riesenproblem damit für lange Zeit. Ja. Das sind typische Fälle, wo einfach Grenzen überschritten werden. Ja. Es gibt viele, viele andere Fälle, aber das ist ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Und wenn mir Beispiele einfallen, habe ich gelernt, dann nehme ich sie und passen dann auch manchmal. So, wenn es heißt, gehorcht und fügt euch euren Führern, dann müssen wir das immer so verstehen, im Rahmen des Wortes Gottes. Solange es biblische Prinzipien betrifft. Als unsere Kinder klein waren, hat meine Frau, obwohl sie ja Pastorenfrau war, an vielen Dingen in der Gemeinde nicht teilgenommen. Und das hat das Missfallen anderer Pastorenfrauen hervorgerufen. Und sie hätten das gerne gesehen, dass sie sich mehr engagiert. Aber sie hat es gesehen, ihre erste Priorität ist, bei den Kindern zu sein. Und sie hat das auf sich genommen. Lieber wird sie komisch angeschaut. Lieber wird sie nicht für voll genommen. Aber sie folgt dem, was sie empfindet, was ihre Berufung ist. Und da kann niemand kommen und sagen, ja, aber wir möchten, dass du da mehr dich engagierst. Wie weit jemand sich engagiert, das müssen wir ihm überlassen. Wir können Engagement in der Gemeinde nicht erzwingen. Wir dürfen es nicht fordern. Natürlich soll jeder an irgendeiner Stelle aktiv sich einbringen und jeder in der Gemeinde soll auf eine sichtbare Art und Weise in irgendeiner Weise mit Verantwortung übernehmen. Wir wollen eine Gemeinde haben von 100 Mitgliedern und 100 Mitarbeitern. Das ist normal. Jedes Gemeindemitglied ist ein Mitarbeiter. Und natürlich wird die Mitarbeit eines Geschäftsmannes, der eine 70-Stunden-Woche hat, die wird deutlich anders aussehen als von dem Frührentner. Wenn ich mal so diese beiden Extreme so sehen kann. Ja? Die wird anders sein. Ja? Aber Menschen nehmen aktiv teil am Alltag der Gemeinde und übernehmen Verantwortung in irgendeiner Weise. Ja, im Gebet, in praktischen Dingen, in verschiedenen Diensten, die es da gibt und so weiter. Ja. Aber dieses Engagement darf die Leiterschaft nicht erzwingen. Und sie darf auch nicht bestrafen durch Liebesentzug. Hallo. Diejenigen bestrafen, die mehr machen könnten, aber nicht wollen. Das ist alles freiwillig. Hier wird nichts erzwungen. Das ist freiwillig. Und wenn Mitarbeit in der Gemeinde erzwungen wird, das geht nur für ganz kurze Zeit und dann brechen die Leute aus. Das funktioniert nicht. Die Leute müssen sich identifizieren mit der Gemeinde und müssen sagen, das ist meine Gemeinde und da arbeite ich gerne mit. Solche Mitarbeiter wollen wir haben, die willig sind. Das ist, was wir vorhin gelesen haben. Nicht aus Zwang. Nicht aus Zwang. Man kann Hingabe nicht erzwingen. Man kann Liebe nicht erzwingen. Man kann das nicht. Ja, aber wir können Vorbilder der Herde werden. Und da sind dann die Neubekehrten, die sagen, ich möchte wachsen. Und ich möchte Jesus einmal so nachfolgen wie meine Ältesten. Ich möchte ein Mann, eine Frau Gottes werden, so wie diese Leute in Verantwortung in der Gemeinde. Vorbilder motivieren. Und da, wo das Wort Gottes missachtet wird, wo die Ehre Gottes beschmutzt wird, wo Gott gekränkt wird, da muss Leiterschaft eingreifen und Grenzen ziehen und sagen, das geht so nicht. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob wir das Böse richten und das Böse draußen halten oder ob wir das Gute erzwingen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Versteht den Unterschied? Ja? Wir können nicht Leute erlauben, sich ungehörig und frech oder unrein zu benehmen in der Gemeinde. Das können wir nicht tun. Ja? Und dann müssen wir die Gemeinde vor diesen Leuten schützen und müssen diese Leute disziplinieren. Wir müssen das tun. Ich habe festgestellt, dass je ungesünder ein Leiterschaftsstil ist, umso toleranter ist er gegenüber den Missständen und versucht an Stellen, wo es gar nicht nötig ist, Härte und Stärke zu beweisen und schafft Probleme. Aber wir müssen da einfach die Balance haben und wir müssen entwickeln beides, Löwe und Lamm. Löwe und Lamm. Und viele sind Löwe, aber an der Stelle, wo sie Lamm sein sollen. Und sind Lamm da, wo sie Löwe sein sollen. Und wir müssen herausfinden, wo will Gott, dass wir einen starken Spruch machen und sagen, das geht nicht in unserer Gemeinde. Und wo will Gott, dass wir einfach lieben und segnen und tragen und geduldig sind. Und ein wesentlicher Schlüssel, um christusgemäß zu leiten, ein ganz wesentlicher Schlüssel, ist, dass wir den Unterschied sehen, erstmal im Wort und dann im praktischen Leben. Den Unterschied sehen zwischen der Art und Weise, wie Gott umgeht, auf der einen Seite mit willigen, aber schwachen Leuten, die fallen, sogar permanent fallen, und wie Gott völlig anders sich benimmt gegenüber Menschen, die rebellisch sind. Und das kann vom Außen her sogar sehr, sehr ähnlich aussehen. Und die einzige Möglichkeit ist, dass der Heilige Geist uns hilft und dass er uns zeigt. Und dann werden wir sehen, wenn jemand rebellisch ist, er verachtet die Ordnung Gottes. Und er rechtfertigt seine Sünde. Und er verharmlost seine Sünde. Und er redet sie schön und er gibt Erklärung ab, warum das ganz normal ist und warum andere viel, viel schlimmere Dinge tun. Und all das ist ein Ausdruck der Auflehnung und des Stolzes gegenüber Gott. Und Gott widersteht den Stolzen und er konfrontiert die Stolzen. Und er traut sich den Stolzen zu sagen, dass sie stolz sind. Das traut sich Gott. Und christusgemäße Leiterschaft tut genau das Gleiche. Sie gehen mit Menschen um, wie Christus mit Menschen umgegangen ist. Und die Stolzen, die Frechen, die Dreisten, die sich in Dreck scheren um die Ordnung Gottes, werden konfrontiert und ermahnt und zurechtgewiesen. Und die Ermahnung Gottes ist progressiv. Und je mehr sich einer verhärtet, umso deutlicher wird die Ermahnung und die Disziplinierung. Aber da sind auf der anderen Seite Menschen, die sind willig. Aber sie wissen nicht, wie kommen sie raus aus diesen Sachen. Und sie brauchen Hilfe und sie brauchen Ermutigung und sie brauchen Unterstützung und sie brauchen Gebet. Sie brauchen nicht Konfrontation, sie brauchen nicht den Stock. Und man muss diesen Unterschied kennenlernen. Das ist wichtig für den Seelsorger, das ist wichtig für jede Art von Einflussnahme auf Menschen. Und Leiterschaft muss diesen Unterschied kennen. Sünde, fortgesetzte, mutwillige Sünde in der Gemeinde muss gerichtet werden. Aber die, die schwach sind, denen das alles so leid tut, die gegen Verdammnis kämpfen und sagen, wie komme ich endlich raus aus dem, was muss ich tun, um diese Sache hinter mir zu lassen, die haben Gnade ohne Ende. Und wir müssen dir ermutigen, doch auch nach dem 10.000. Mal, wo du gefallen bist, wenn du sagst, das war falsch und das tut mir leid und ich will da stabil werden, an dieser Stelle, du hast Gnade. Und wir müssen ihnen helfen, an Gnade festzuhalten. Stufe 1 ist, Wir leben ohne Verdammnis, nicht weil wir nicht sündigen, sondern weil wir für jede Sünde Vergebung nehmen. Das ist Stufe 1. Und wer diese Stufe nicht kennt, wird niemals in die Stufe 2 kommen, Herrschaft über Sünde. Das ist wie kleine Kinder aufwachsen. Das ist wie Kinder im Geist aufwachsen. Und wir müssen erkennen, wo braucht es Ermutigung und wo braucht es die Route. Wir müssen das erkennen. Und wenn eine Leiterschaft das verwechselt und sie ist da stark, wo sie soft sein soll, macht sie Menschen kaputt und legt einen Druck auf sie. Und wenn sie an der Stelle schwach ist, wo sie stark sein soll, dann verwildert das Volk. Und alles Mögliche kommt in die Gemeinde, was da nicht hineingehört. So, das ist ganz wichtig. Und deswegen muss Leiterschaft in einer tiefen persönlichen Verbindung mit dem Herrn sein und sich danach ausstrecken, den Herrn in seinem Wesen kennenzulernen. Weil die Leiterschaft ist Christusgemäß. Und wie ich das gestern gesagt habe, da sind so viele religiöse Vorstellungen über, wie der Herr wirklich ist. Und die bringen wir alle mit. Wir leben in einer hochgradig religiösen Kultur, auch wenn die sich so scheinbar gar nicht gibt. Aber Leute haben Vorstellungen über Gott, haben Vorstellungen, wie sieht Demut aus. Ja? Und fromme Leute übernehmen das einfach. Und sie denken zum Beispiel, Demut ist eine Form des bescheidenen, unauffälligen Auftretens. Der Demütige, der würde nie auf sich aufmerksam machen. Was sagt die Bibel? Auf dem Höhepunkt des Festes trat Jesus auf und rief mit lauter Stimme. Ja, der macht ja auf sich aufmerksam. In Demut hat Jesus auf sich aufmerksam gemacht. Oder ein anderes religiöses Klischee. Wir glauben, wer demütig ist, würde nie sagen, dass er demütig ist. Weil das ist der Beweis, dass er stolz ist. Aber was sagt Christus? Lernt von mir, denn ich bin demütig. Ist er stolz, weil er sagt, er ist demütig? Ja, das war Jesus. Paulus sagt, in aller Demut habe ich euch ermahnt. Paulus war demütig und er sagte, ich habe in Demut euch ermahnt. So, wir erkennen den Stolz nicht daran, dass er sagt, er ist demütig. Das ist ein religiöses Klischee. Wenn wir den Herrn kennenlernen und was Demut wirklich ist, dann wissen wir, das ist Wahrhaftigkeit, das ist Abhängigkeit, das ist Wissen, wo meine Grenzen sind. Wissen, wie bedürftig ich bin, wie angewiesen ich bin auf die Gemeinschaft und die Unterstützung vom Vater im Himmel. Das ist Demut. Es ist ein Leben in Abhängigkeit. Das hat nichts mit soft auftreten zu tun. Demütige Menschen können sehr stark auftreten. Paulus konnte sehr stark auftreten und er konnte sehr zart auftreten. Je nachdem, wie es die Situation gerade brauchte. So, Leiterschaft wird in dem Maße erfolgreich sein und gesegnet sein, wie sie sich selber danach ausstreckt, Christus zu erkennen und Christus ähnlich zu werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das bedeutet, sie müssen viel Zeit mit dem Herrn verbringen. Sie müssen Zeit verbringen, Gott zu suchen. Das erklären wir später noch mehr, auch gemeinschaftlich als Team. Dann muss die Leiterschaft wirklich vor dem Herrn sein und muss der Versuchung nach Aktionismus widerstehen. Die größte Versuchung oder eine der größten Versuchungen für Leiterschaft ist Action. Aber wir müssen aus der Gegenwart Gottes kommen. Wir müssen Gott suchen und Zeit verbringen mit Gott. Von da bekommen, was braucht die Herde jetzt? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt wichtig? Und dann muss auch die Gemeinde der Leiterschaft Raum machen und das zugestehen. Ja, seid vor dem Herrn, verbringt viel Zeit mit dem Herrn. Nicht so wie meine Kinder damals, ich war Pastor und ich sagte irgendwie den Kindern, dann, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten. Und sie sagen, ja, wir haben durchs Fenster geschaut, weil ich habe unten im Keller mein Büro, wir haben durchs Fenster geschaut, du arbeitest gar nicht, du sitzt einfach nur da und du tust überhaupt nichts, du arbeitest gar nicht. Ja? Und so sind auch manchmal die Kinder in der Gemeinde, die verstehen dich, vor Gott zu sein und über das Wort nachzusinnen, die Ordnung Gottes zu beobachten, anzuschauen und sich innerlich auszustrecken nach Gott. Das sieht aus wie nichts tun. Aber ob Leiterschaft das tut, wird entscheiden, ob die Gemeinde genährt wird, ob die Gemeinde wirklich Brot bekommt oder einfach nur irgendwie abgestandene, aufgewärmte Konserven. So, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, diese Verbindung mit dem Herrn. Leiterschaft bedeutet, wir lernen Christus kennen und wir benehmen uns und wir behandeln Menschen, wie Christus Menschen behandelt. Wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie er mit Menschen umgeht, wie sollen wir leiten können? Wir können nicht leiten. Wir werden uns irgendwelche weltlichen Vorbilder suchen, aber wir können nicht gottgemäß leiten. So, das ist eine hohe Verantwortung. Okay, die Zeit ist um. Wir haben gesagt 13 Uhr. Vater, wir danken dir, dass du einen weisen, guten Plan hast, der funktioniert, der realistisch ist. Wir können dich kennenlernen durch den guten Heiligen Geist. Wir können geprägt werden, wir können verändert werden. Wir können dich mehr und mehr sehen und schätzen. Können deine Demut, deine Klarheit, deine Stärke, dein Erbarmen sehen. Und wir wollen Raum machen, dass das in uns wächst. Gleichmäßig emporwächst. Und dass das Lamm hervorkommt. Und dass der Löwe hervorkommt. Und dass wir von deinem Geist geleitet sind. Und wissen, wann wir wie zu reagieren haben. Und auch als Nichtleiter, wie wir zu reagieren haben, wenn es ein Leiter für nötig befindet, als Löwe stark aufzutreten und nicht gleich sich zu empören und zu sagen, wie wenig Liebe und wie kann er das und so weiter. Hilf uns allesamt, deinen Sohn und seine Schönheit, seine Balance, seine Ausgewogenheit zu sehen, um von daher unser Bild über Leiterschaft zu bekommen. Ob wir solche sind, die geleitet werden oder selber in Leiterschaft sind. Wir alle müssen dich sehen und uns nach dir ausstrecken und an dir keinen Anstoß nehmen. Und so wird Frieden sein in der Gemeinde. Und Wachstum wird kommen. Und wir danken dir dafür. Amen.